dann haben wir es hauptsächlich dadurch gemerkt, dass wirklich plötzlich ein riesiger Schwall an Kunden kam. Also teilweise hatten wir mehr als 6.000 neue Kunden pro Tag. Das ist wirklich enormer Rekordwert für uns. Und das war so ein bisschen das Zeichen, wo wir dann dran gemerkt haben, okay, es kommt jetzt eine Ausnahmesituation.
Eine neue Woche Raketenstart-Podcast und liebe Grüße von mir aus Köln. Ich bin Madeleine, der Podcast-Host und die Gründerin von Raketenstart und hoffe, ihr seid alle gesund zu Hause und kriegt euch gut beschäftigt bzw. arbeitet fleißig im Homeoffice weiter und lasst euch nicht allzu sehr von der Krise runterziehen. Auch auf uns wirkt sich natürlich die Krise aus, indem wir natürlich jetzt die Podcasts nicht mehr vor Ort mit den Leuten aufnehmen können. Wir haben aber möglichst schnell umgestellt auf Remote und werden jetzt die nächsten Podcasts remote aufnehmen. Zum Teil sogar mit Video. Das bedeutet, wir werden euch auch das Videomaterial zur Verfügung stellen, damit ihr mal schauen könnt, wer denn so hinter den Stimmen steckt. Und möchten euch natürlich aber trotzdem um ein bisschen Verständnis bitten, denn natürlich hat nicht jeder unserer Podcast-Gäste ein professionelles Mikrofon zu Hause und auch die Remote-Tools, um Podcasts aufzunehmen, sind nicht die allerbesten, was die Qualität angeht. Zumindest ist es nicht vergleichbar mit der Qualität, die wir sonst in den Aufnahmen haben. Deswegen habt ein bisschen Verständnis mit uns, dass wir die Qualität natürlich jetzt nicht so gewährleisten können wie sonst. Wir aber unser Bestes geben, den Podcast so weiterzuführen wie bisher und natürlich auch Best-Practice-Beispiele aus Startups mit euch zu teilen, die von der Corona-Krise natürlich beeinflusst sind. Deswegen spreche ich diese Woche auch mit Dr. Benedikt Quarch, dem Mitgründer von Right Now, der schon mal vor ein paar Wochen bei uns im Podcast war. Und der berichtet, wie bei ihnen plötzlich durch die Krise und die ganzen Flugstornierungen alles ziemlich durch die Decke ging und sich die Fallzahlen um 300% gesteigert haben. Und er wird mal so ein bisschen berichten, wie für sie die Homeoffice-Umstellung war, wie sie unter anderem damit umgehen, wie sie neue Arbeitnehmer jetzt auch einstellen, ohne die jemals gesehen zu haben und wie sie den Team-Spirit ganz oben halten, welche kleinen Maßnahmen sie dafür ihre Mitarbeiter treffen. Und ja, ich finde, es ist eine spannende Folge geworden und hoffe, ihr könnt ein bisschen was für euer Startup daraus mitnehmen. Wir werden auch in den nächsten Wochen noch mit weiteren Gründern sprechen, die natürlich stark von der Corona-Krise betroffen sind und wie sie damit umgehen. Unter anderem mit Gründern, die ein bisschen davon profitieren können, dadurch, dass jetzt alles ein bisschen anders läuft als sonst, aber natürlich auch mit Leuten, die sehr, sehr stark negativ betroffen sind und die jetzt andere Wege finden müssen, um ihr Unternehmen über Wasser zu halten. Ich hoffe, ihr nehmt ein bisschen was mit und euch geht's gut. Und wenn ihr auch vielleicht was zu berichten habt aus eurem Startup und es gerne weitergeben würdet, dann schreibt uns gerne eine Mail und dann können wir den nächsten Podcast vielleicht remote zusammen aufnehmen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und ganz viel Spaß beim Zuhören.
So, wir sitzen jetzt hier zusammen, diesmal virtuell. Hallo Benedikt.
Ja, hallo, wie geht's?
Ganz gut noch. Ich bin noch gesund. Wie sieht's bei dir aus?
Auch alles gut, hier im Homeoffice, wie du siehst. Aber alles gut, wirklich.
Ja, du hast ja schon erzählt, dass du dich schon fürs persönliche Studio zu Hause hergerichtet hast. Das sieht man bei dir im Hintergrund, ja. Du bist ja jetzt neuerdings quasi Influencer zusammen mit dem Ingo Lenzen.
Ja, Influencer würde ich jetzt noch nicht sagen, aber wir haben jetzt ein paar Sachen mal produziert, so ein paar Videos, einfach Erklärungsvideos auch für unsere Kunden. Hier ist die aktuelle Situation rund um Corona ist und Ähnliches und das habe ich dann hier immer in meinem schönen Home-Studio gemacht.
Kriegt man so ein bisschen so Einblick in dein Gründerleben.
Genau.
Beziehungsweise jetzt das Gründerleben von zu Hause. Du bist ja genau wie ich jetzt auch ins Homeoffice geflüchtet.
Ja.
Wie war so das bei euch, als es hier so losging? War ich ja noch drüben in San Francisco, aber du hast ja hier vor Ort quasi alles mitbekommen.
Genau, wir haben alles hautnah wirklich erlebt. Also es war jetzt, wir sind jetzt gut 3 Wochen, glaube ich, im Homeoffice. Haben wir alle dann wirklich ins Homeoffice verlegt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das hat dann auch gut funktioniert und funktioniert auch weiterhin sehr, sehr gut, muss ich sagen. Da bin ich sehr zufrieden. Vorher, es war schon, man hat schon gemerkt, da kommt jetzt was, aber wir waren trotzdem immer noch im Büro, haben da gut die Sachen abgearbeitet, waren da ja noch bei beispielsweise bei Galileo, ProSieben hat man einen Beitrag, wo schon sehr, sehr viele Kunden kamen und dann haben wir es hauptsächlich dadurch gemerkt, dass wirklich plötzlich ein riesiger Schwall an Kunden kam. Also teilweise hatten wir mehr als 6.000 neue Kunden pro Tag. Das ist wirklich enormer Rekordwert für uns. Und das war so ein bisschen das Zeichen, wo wir dann dran gemerkt haben, okay, es kommt jetzt eine Ausnahmesituation. Und dann gingen auch die Maßnahmen der Regierung immer weiter. Und dann haben wir uns letztendlich auch aus einfach Vorsichtsmaßnahmen dazu entschieden, alle wirklich ins Homeoffice zu schicken. Das hat auch gut funktioniert. Wir haben bisher auch keinen Fall bei uns im Unternehmen von Corona-Infektion, das ist also auch sehr erfreulich. Und deswegen bin ich da insgesamt, muss ich sagen, wirklich sehr zufrieden, dass das gut mit dem Homeoffice geklappt hat. Klar muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, jetzt die ganze Zeit zu Hause zu sein, ist schon auch wirklich außergewöhnlich. Aber trotzdem, wenn man sich, glaube ich, dran gewöhnt, dann funktioniert das auch gut. Alle wirklich bei uns ziehen richtig tatkräftig mit, geben Vollgas. Also da bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich bei allen bei uns. Also das ist wirklich klasse, da sind wir sehr zufrieden. Und ich glaube, wenn es jetzt so weitergeht, dann können wir das auch erstmal weiter so gut durchhalten und Vollgas geben. Freilich natürlich ein bisschen, aber das betrifft ja letztendlich alle und nicht nur uns jetzt als Unternehmer. Wie lange geht das noch so weiter? Das ist natürlich eine große Frage. Das können wir wahrscheinlich auch nur ganz schwer ja beantworten, weil es letztendlich die Mediziner wissen müssen. Aber das, glaube ich, kann natürlich noch mal zu mehr Herausforderungen führen, auch in Sachen Homeoffice, wenn das jetzt wirklich noch Monate so weitergeht. Da bin ich mal gespannt.
Ja, klar. Magst du noch mal für die Leute, die vielleicht unseren Podcast noch nicht gehört haben, hier noch mal einen Verweis darauf, sich auf jeden Fall auch den ganzen Podcast mit dir noch mal anzuhören? Ich glaube, im November haben wir den aufgenommen. Oder ja, im Dezember kam er, glaube ich, raus. Ja. Wer also noch mal was zu dir als Gründer von Right Now wissen will, kann da noch mal reinhören. Aber du kannst ja trotzdem noch mal kurz skizzieren, was genau Right Now macht.
Ja, sehr, sehr gerne. Bei Right Now kaufen wir Verbrauchansprüche auf, die für den Verbraucher einfach zu schwierig durchzusetzen sind, zu klein vielleicht zur Durchsetzung sind oder ein zu hohes Kostenrisiko damit verbunden ist. Schlicht und ergreifend, die der durchschnittliche Verbraucher nicht durchsetzen wird. Die kaufen wir ihm ab, zahlen ihm sofort Geld aus innerhalb von 24 Stunden und wir setzen die Forderungen im eigenen Namen und auf eigenes Risiko hindurch. Das heißt, ganz wichtig bei uns ist natürlich die Risikoprüfung. Wir müssen abschätzen, was ist das für eine Forderung? Ist die werthaltig? Können wir die gut durchsetzen oder ist es schwieriger, die durchzusetzen? Das machen wir entsprechend alles automatisiert mit unserem System im Rahmen des Risikochecks und im Rahmen der Prüfung der Forderung. Und wenn das ein positives Ergebnis hat, machen wir dem Kunden ein konkretes Angebot, sagen XY Euro, möchtest du das haben, dann kriegst du es von uns direkt ausgezahlt und im Gegenzug tritt der Kunde uns die Forderung ab. Das machen wir jetzt aktuell in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ursprünglich, und damit sind wir gestartet, ist es bei Flugstornierungen. Das heißt, wenn der Kunde seinen Flug nicht antreten kann, weil er keine Lust hat, weil er krank ist oder weil der Urlaub abgesagt oder aus welchen Gründen auch immer, gibt es immer Erstattungsansprüche. Ganz viele Airlines lehnen das aber einfach ab, sagen, nö, das zahlen wir nicht. Und diese Forderung kaufen wir dem Verbraucher ab, zahlen ihm sofort das Geld aus und setzen es dann durch. Und wir machen es auch mittlerweile in weiteren Bereichen, also bei Zugverspätungen, bei stornierten Pauschalreisen und bei falsch regulierten Autounfällen, Kfz-Autounfällen und seit neuestem auch bei falschen Mietnebenkostenabrechnungen. Das ist so ein bisschen die Bandbreite. Das bieten wir alles über rightnow.de an als Plattform und genau, sind da mittlerweile jetzt gut 30 Leute in Düsseldorf und mit einem IT-Standort in Kiew und freuen uns da immer weiter schön wachsen zu können.
Jetzt ist das ja bei euch so, ihr habt ja ein digitales Produkt, das heißt, so eine Krise wie Corona ist für euch natürlich super ja, praktisch, weil ihr zumindest nichts Haptisches habt, wo ihr Leute wirklich vor Ort braucht, die zusammenarbeiten und das herstellen.
Das stimmt.
Und gleichzeitig natürlich euch auch die Verkaufskanäle überhaupt nicht so wirklich wegbrechen. Im Gegenteil, wahrscheinlich sind die Leute ja sogar noch eher jetzt im Internet unterwegs, wo sie zu Hause sind. Und alle Reisen, die jetzt natürlich abgesagt werden, das ist ja für euch genau die Zielgruppe, die ihr eigentlich haben wollt.
So ist es. Also das ist es trotzdem ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich fange mal auf der einen Seite an, die positiv ist. Also ich habe schon gesagt, teilweise mehr als 6.000 Neukunden pro Tag. Insgesamt also ein Umsatzwachstum von gut 60%, das wir gehabt haben. Und Einreichungswachstum eben von mehreren 100%. Einige Claims mussten wir natürlich auch an der jetzigen Situation ablehnen. Also das ist wirklich sehr, sehr erfreulich gewesen. Ganz, ganz viele Leute, die zu uns gekommen sind, uns da vertraut haben, ihre Ansprüche entsprechend durchzusetzen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Hat auch ein bisschen viel Kraft gekostet, muss ich sagen. Also weil natürlich auch die Stabilität der Systeme da auf die Probe gestellt worden ist. Wir haben aber alles gut gemeistert. Das ist wirklich gut durchgelaufen. Da sind wir sehr, sehr zufrieden. Auf der anderen Seite ist es natürlich in gewisser Weise schon eine Herausforderung für uns, jedenfalls in dem Reisebereich. Ich habe schon gesagt, wir sind ja tätig bei stornierten Flügen und bei Pauschalreisen. Die Züge lassen wir jetzt mal raus. Deutsche Bahn als Staatskonzern ist ein bisschen was anderes. Aber in den beiden Bereichen droht jetzt natürlich vielen unserer Schuldner, also den Airlines und den Pauschalreiseveranstaltern, mögliche Insolvenz. Das hätte natürlich dann wieder für uns negative Auswirkungen. Also insofern gibt es zwei Seiten. Auf der einen Seite freuen wir uns ganz, ganz viele Neukunden, wirklich Rekordmonat schlechthin der März. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich die Entwicklung ganz genau weiter beobachten. Wie geht das weiter? Kommt es vielleicht zu Insolvenzen in bestimmten Bereichen? Dann müssen wir natürlich darauf reagieren. Wir haben schon teilweise darauf reagiert, dass wir jetzt nicht mehr alle Fluggesellschaften einfach ankaufen. Bei besonders anfälligen müssen wir leider ablehnen. Das fällt uns auch nicht leicht, das tut uns auch leid, aber wir müssen auch so ein bisschen einfach natürlich auf unser Risikoportfolio achten. Das Gleiche auch bei den Pauschalreiseveranstaltern. Jetzt gibt es ja zusätzlich noch eine neue Situation, dass nämlich ganz viele Flüge von den Airlines abgesagt werden, annulliert werden und auch Pauschalreisen von den Veranstaltern TUI und Co. abgesagt werden. Ich hatte jetzt letztens, hat mir ein Bekannter einen Fall geschildert, da waren sie schon, die Pauschalreise hatte gestartet, sie waren im Hotel und zwei Tage nachdem sie da waren, hat dann, ich glaube, ein Veranstalter ihnen quasi die Kündigung und die Stornierung aufs Hotelzimmer geschickt und sagt, Reise jetzt vorbei, ihr müsst alle zurück. Das ist natürlich eine besondere Situation. In den Fällen gibt es grundsätzlich das volle Geld zurück von der Airline oder vom Pauschalreiseveranstalter. Wir kümmern uns auch gerne um diese Fälle. Aber die Bundesregierung und die Europäische Union planen jetzt da die sogenannte Gutscheinlösung. Das heißt, man will jetzt den Reisenden Gutscheine anbieten, nicht mehr das Geld auszahlen, um die Liquidität der Airlines und Reiseveranstalter zu sichern. Und da sieht man auch wieder, dass die Corona-Krise für uns ein bisschen zweischneidig ist. Auf der einen Seite ist das natürlich eine sehr, sehr gute Sache, weil dadurch die Liquidität und die Bestandskraft der Airlines geschützt wird, was für uns gut ist. Auf der anderen Seite für die Kunden ist es natürlich eher eine schlechte Sache. Die haben jetzt Geld investiert und jetzt sollen sie einen Gutschein bekommen, den sie dann vielleicht irgendwann mal einlösen können. Also insgesamt will ich einfach sagen, wir sind unter dem Summenstrich sehr zufrieden. Also es ist wirklich großer Zuwachs für uns, aber wir müssen immer natürlich auch die negativen Auswirkungen so ein bisschen blickbar halten.
Ja, da muss man dein Geschäftsmodell natürlich ein bisschen anpassen.
Genau so ist es.
Aber es müssen ja viele. Also ich hatte jetzt in Köln mitbekommen, der von rausgegangen, die haben innerhalb von zwei Tagen dann auf drin geblieben umgestellt, um so ein bisschen Streaming-Kulturprogramm zu machen. Aber natürlich alle kleineren Restaurants, Händler sind natürlich extrem dadurch betroffen. Was ich immer ganz faszinierend finde, ist, dass es dann doch viele Anbieter gibt, die schnell reagieren und dann wirklich auch Plattformen schaffen, die dann wieder für die Krisensituation was kombinieren. Und dementsprechend, das ist ja eigentlich auch der Startup-Geist, den ich so kenne, dass die Leute sehr flexibel und agil arbeiten, sich schnell anpassen können, im Gegensatz zu den langsamen Konzernen, die dann schon lange Strukturen haben, wo es halt auch einfach schwer ist, von heute auf morgen abzuweichen. Ich meine, bei 30 Mitarbeitern ist das bei euch jetzt auch nicht so easy, aber...
Klar, also natürlich, es gibt bestimmte Strukturen, die auch wir jetzt, sag ich mal, über die Zeit hinweg einhalten und auch einhalten müssen, das ist völlig klar, aber ich würde sagen, trotzdem sind wir sehr, sehr agil und das hat wirklich super funktioniert und werden wir auch in der Zukunft weiter so machen. Also es sind jetzt ganz, ganz viele Anpassungen und Projekte auch einfach im Hintergrund im Gespräch und die schon laufen, die jetzt vielleicht der Endverbraucher auf der Website noch nicht sieht, aber die wir jetzt mit Hochdruck vorantreiben, um auch da, sag ich mal, unser Geschäftsmodell natürlich immer weiterzuentwickeln. Im Kern brauchen wir jetzt keine enorm großen Anpassungen. Vor allem sind es Informationsthemen bei uns. Also das habe ich wirklich gemerkt und das ist auch Learning jetzt nochmal aus der Krise. Die Leute brauchen einfach ganz klar transparente Informationen. Was ist jetzt die Sache? Das ist natürlich das Problem, niemand war so wirklich auf diese Krise vorbereitet, weil sie kam irgendwie so und dann war sie plötzlich mit aller Wucht da. Und wie ist jetzt die Rechtslage? Was passiert jetzt? Da sind die Leute teilweise am Anfang jedenfalls wirklich im Dunkeln geblieben. Und das war unser großes Anliegen, eben da für höchstmögliche Transparenz zu sorgen. Und ich glaube, rückwirkend betrachtet, dass es auch ganz gut geklappt hat. Es gibt natürlich jetzt enorm viele Unternehmen, auch Startup-Unternehmen, die da wirklich vor ganz, ganz großen Herausforderungen stehen. Und da habe ich also höchsten Respekt vor, wenn die da ihre Geschäftsmodelle ganz schnell ändern und da neue Webseiten und alles bringen, finde ich super. Und genau in die Richtung wollen wir auch arbeiten, um einfach breiter aufgestellt zu sein. Das haben wir über die Jahre hinweg ja auch schon gemacht. Also zeigt sich vielleicht da so ein bisschen eben dieser Ansatz der Breite sich jetzt auszahlt. Am Anfang habe ich dir erzählt, auch beim letzten Mal, wir sind gestartet mit diesen Flügen, nur Flugstornierung haben wir gemacht. Und damals war so ein bisschen unsere Vision, das bleiben wir auch für immer. Geld für Flug hieß damals, auch die GmbH hieß Geld für Flug, und dann sagt, das ist unser Business, das machen wir. Und irgendwann haben wir es eben ein bisschen ausgeweitet auf andere Produkte und jetzt mittlerweile eben auch Kfz, Miet und sowas. Und da sieht man jetzt im Ergebnis betrachtet, dass sich das so ein bisschen ausgezahlt hat, weil der Kfz-Bereich jetzt von der Krise sehr wenig betroffen ist. Im Zweifel passieren jetzt immer mehr Unfälle, was natürlich nicht gut ist, aber die dann auch potenziell anspruchsberechtigt sind, weil einfach die Leute jetzt nicht mehr so viel mit der Bahn fahren, was natürlich für unser Bahnprodukt dann wieder von Nachteil ist. Aber da sieht man, dass einfach Diversifizierung da in, vor allem in Krisenzeiten sich lohnen kann. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die einfach uns jetzt in der aktuellen Situation zeigt, dass das richtig ist und dass wir da viel, viel mehr noch rein investieren müssen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das auch zu machen, um einfach noch mehr Produkte auch anbieten zu können.
Das heißt, würdest du sagen, so als Best-Practice-Beispiel auch für andere Gründer, wenn man verschiedene Produkte hat, schon zu versuchen, das Ganze unter einen Schirm zu fassen, gerade jetzt in so einer Situation, dass man es nicht nur über einzelne Kanäle laufen lässt, die vielleicht jetzt einzeln wegbrechen?
Das ist eine schwierige Frage, weil als Jurist will ich jetzt natürlich sagen, kommt drauf an. Aber ich will mich jetzt nicht juristisch äußern, sondern aus Unternehmersicht glaube ich im Prinzip schon, dass es sicherlich eine richtige Strategie ist, einfach aus Effizienzgründen zu sagen, wenn ich jetzt mehrere Produkte habe und jedes einzelne bewerben will, ist es immer einfach teurer. Das ist schlicht und ergreifend so. Deswegen, wenn ich sie konsolidiere, klar, habe ich einen gewissen Effizienzgewinn. Auf der anderen Seite kann es auch Beispiele geben, wo es dann wieder mehr Sinn macht, die getrennt zu halten, weil sie vielleicht dann doch so verschieden sind, dass es mehr Sinn macht, sie auf getrennten Wege dann auch an den Kunden zu bringen. Ich würde sagen, letztendlich muss jeder das für sich selbst entscheiden. Für unseren Bereich, also diesen Forderungsankauf, glaube ich, war es der einzig richtige Schritt. Und insgesamt in dem, sag ich mal jetzt, Legal Tech Bereich sieht man ja auch die Entwicklung ein bisschen dahingehend. Jedenfalls, dass es mehr Produkte gibt, also auch andere Branchenunternehmen wie jetzt hier LexFox beispielsweise, mit weniger Miete und weniger Internetkosten und Ähnliches. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar andere. Am Anfang quasi das auch mit unterschiedlichen Produkten gemacht haben. Persönlich über LexFox ist auch irgendwie ein bisschen zu konsolidieren und solche Sachen. Das heißt, ich glaube, da sieht man schon ein bisschen den Trend hin. Jetzt heißt natürlich nicht, dass der Trend auch immer richtig ist, aber ich glaube, an dem Beispiel besprochen, dass es schon der richtige Weg ist, einfach auch um die Leute auf einer breiteren Basis abzuholen. Weil jetzt so ganz das sind natürlich bei uns immer so eine Schwierigkeit, so ganz spezifische Anfragen, da kriegt man die ganz spezifisch anfragen. Ja? Ich will meinen Flug von vor 2 Jahren, jetzt noch das Geld zurück von Ryanair. Den kriegen wir dann, ja, auch ohne große Probleme. Aber dass man jemand so eine ganz spezifische Anfrage hat, kommt vor, aber ist jetzt auch nicht immer. Deswegen ist es viel mehr Sinn, auf breiter Basis vielleicht einem zu sagen, der über irgendein anderes Thema zu uns kommt. Kollege, denk doch nochmal nach. Hast du vielleicht vor 3 Jahren mal einen Flug, den du nicht angetreten hast? Da kannst du jetzt noch Geld zurückholen. Und da kriegt man viel leichter einfach die Leute drüber. Ich glaube, also aus der Perspektive macht es einfach in diesem Legal-Tech-Bereich auf jeden Fall Sinn.
Jetzt mal vielleicht so zum Thema Marketing, weil du eben auch sagtest, dass die Leute Wissensvermittlung jetzt stärker brauchen. Das ist für euch jetzt natürlich auch ein guter Kanal, neue Kunden dauerhaft auch zu gewinnen. Ich meine, wenn sie es jetzt einmal durch die Krise nutzen, will man die Leute ja auch da behalten. Wie macht ihr das, dass ihr, wenn die Corona-Krise jetzt rum ist, die Leute vielleicht als Kunden behaltet?
Ja, also zunächst mal haben wir einfach auch aus Liquiditätsschutzgesichtspunkten unsere Marketingausgaben sehr, sehr drastisch runtergefahren, um einfach da auch, sag ich mal, langfristig gut durch die Krise durchzukommen. Trotzdem kommen eben sehr viele Leute zu uns durch unsere organischen Aktionen, also mit dem Ingo Lenzen beispielsweise eben, dass wir jetzt regelmäßig informieren über die entsprechenden Rechte, die Transparenz herstellen, wie du es gerade gesagt hast. Und das ist natürlich unser Ziel, einfach durch gute Arbeit jetzt in der Krise die Leute dann auch langfristig bei uns zu halten, regelmäßige Newsletter und Ähnliches auch einfach rauszuschicken, immer weiter das Produktportfolio auszuweiten, um die Leute dann bei uns zu behalten. Plus, und das war ja, als wir beim letzten Mal gesprochen haben, glaube ich, gerade im Anfang, dass wir es machen, eben dieser, wir nennen sie mal One-Stop-Shop-Gedanke, also rightnow.de als die Plattform, wo alle unsere Produkte sind. Früher aus marketingtechnischer Perspektive, kleiner Rückblick, hatten wir unterschiedliche Produkte, Geld für Flug.de, Bahnbar.de und so weiter. Und die haben wir jetzt alle konsolidiert auf der einen Plattform Ich glaube, das war auch ein wichtiger Schritt, um jetzt eben die Leute auch langfristig bei uns zu halten. Weil sicherlich wird jetzt auch über die Zeit hinweg, das Flugsegment wird natürlich auch einen gewissen Einbruch, nenne ich es jetzt mal, erfahren, weil natürlich jetzt einfach keine Flüge aktuell gebucht werden. Ja, also die oder jedenfalls für die nähere Zukunft, jetzt mal Ende des Jahres mal ausgeklammert, aber jetzt über den Sommer hinweg werden jetzt aktuell wenig Flüge gebucht, was natürlich auch für uns weniger Geschäft bedeutet. Und deswegen, wenn wir jetzt nur das Flugprodukt aus Marketing-Sicht die Leute darüber konvertiert hätten, wäre das vielleicht nicht so nachhaltig gewesen, als wenn wir jetzt über Right Now gehen und dann die Leute zwar jetzt weniger fliegen, aber vielleicht hatten sie mal in der Vergangenheit einen Autounfall oder sie können jetzt mal ihre Mietnebenkostenrechnung checken lassen. Oder ein weiteres Thema, wo wir jetzt reingehen werden, ist Datenschutzverstöße. Das ist auch ein ganz großes, heißes Thema. Das heißt, einfach über die Produkte, die Leute bei uns zu behalten, das ist vielleicht so kurz zusammengefasst die Hauptstrategie.
Ich meine, das spart euch ja gleichzeitig auch wieder Marketing, ne? Weil wenn ihr es schafft, über Geld für Flug dann zum Beispiel einen Kunden zu akquirieren, dann sieht er durch die Bündelung natürlich auch direkt eure anderen Produkte, die er vielleicht sonst gar nicht gefunden hätte, weil er nur nach dem Einzelfall sucht.
Genau, das war quasi die Grundidee dahinter. Und insofern können wir froh sein, dass wir es gemacht haben, weil es jetzt vor allem auch in der Krise, glaube ich, uns hilft, eben durch diese Diversifizierung einfach sicherer zu haben.
Wie ist das dann für dich als Gründer, Geschäftsführer und natürlich auch Chef vom Gefühl her? Du hast natürlich jetzt nicht mehr so den Überblick, dass die Leute alle gesammelt in deinem Büro sitzen. Bist du da eher so ein Typ, dem das leichter fällt, weil du weißt, ihr seid sowieso gerade mit Arbeit zugebombt, die Leute haben schon genug zu tun? Oder ist das für dich auch eine Umstellung zu sagen, es ist nochmal ein ganz neues Vertrauen, was man in seine Mitarbeiter entwickelt?
Ja, ist schon neu, würde ich sagen, die Situation. Also da muss man sich erstmal am Anfang auch daran gewöhnen, dass man jetzt sagt, jetzt sind alle zu Hause. Wir hatten auch schon vorher natürlich eine sehr große Homeoffice-Policy, dass dann jeder letztendlich dann Homeoffice machen konnte. Immer. Aber das ist natürlich immer nur partiell, ausschnittsweise mal 1-2 Tage hintereinander und nicht jetzt wirklich 3 Wochen, wie gesagt, jetzt schon die 3. Woche. Aber daran sieht man schon, dass mir gar nicht aufgefallen war, dass es jetzt schon die 3. Woche ist, dass es schon gut funktioniert. Durch den regelmäßigen Austausch und alles bin ich da wirklich sehr zufrieden. Aber am Anfang ist schon eine Umstellung, natürlich. Man muss sich da jetzt denken, okay, jetzt sitzt da jeder zu Hause, da ist man sich jetzt erstmal nicht sicher, quasi, wie das dann wirklich funktionieren wird, auch vom Team-Spirit her. Aber wir sind da, glaube ich, haben wir wirklich Glück, dass das so gut klappt. Deswegen ist aus meiner Sicht jetzt die beste, um nochmal auf die Best Practice-Frage zurückzukommen, die wichtigste Sache ist wirklich da, den Team-Spirit hochzuhalten, engen, regelmäßigen Austausch zu haben und dann funktioniert das auch. Aber natürlich weiß jetzt niemand, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn das jetzt wirklich Monate weitergeht, wie es dann weiterläuft, wird sich zeigen. Ja, deswegen hoffen wir mal, dass es nicht mehr allzu ewig alles dauern wird.
Ja, vielleicht nochmal zurück zum Thema Best Practice. Ihr habt jetzt relativ schnell auf Homeoffice umgeschaltet. Was sind denn zum Beispiel so Tools, die ihr nutzt, die euch dabei geholfen haben, den Betrieb relativ schnell umzustellen?
Ja, also wir hatten auf jeden Fall natürlich alles schon ohnehin in der Cloud immer, auch unsere eigenen Systeme, die wir nutzen, sind alle Cloud-basiert, sodass man eigentlich von überall aus darauf arbeiten kann, auch natürlich die E-Mail-Accounts und alles ohnehin. Das heißt, das war schon mal natürlich die wichtigste Voraussetzung, was ich jetzt bei manchen Anwaltskanzleien oder Ähnliches eben gehört habe, dass sie es nicht haben und dann muss man jetzt plötzlich ganz komplizierte Wege, VPN und solche Sachen einrichten, um dann da irgendwie einen Zugriff drauf zu haben. Also das war mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Dann versuchen wir jetzt natürlich immer ganz regelmäßig so einen engen Austausch weiter zu haben. So ein bisschen als würde man eben im Büro, da gehst du immer rüber und dann sprichst du kurz. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, deswegen machen wir ganz regelmäßig eben Google Hangout-Meetings, weil wir einfach auch über Google unser E-Mail-Postfach und Ähnliches haben. Mhm. Da machen wir dann also immer in den Teams unterschiedliche Treffen, machen wir auch mit der gesamten Company so eine Virtual Town Hall oder wenn man auch mal Feierabend-Drinks, die wir gemacht haben, virtuell, ist ja jetzt auch sehr in Mode gekommen, laut Instagram.
Das machen wir auch noch, als Übergang. Sehr gut.
Genau. Haben wir jetzt beispielsweise auch so Postkarten an alle Mitarbeiter mal verschickt zu denen nach Hause, wo wir dann einfach nochmal Danke gesagt haben, auch für die Arbeit von zu Hause aus, so ein kleines Sudoku da eingebaut haben. So einfach nah an den Leuten dran zu bleiben und dafür zu sorgen, dass sie, sagen wir jetzt, nicht den Kontakt verlieren auch untereinander. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also diese regelmäßigen Videokonferenzen, der regelmäßige Austausch, all diese Themen, das sag ich mal, ist uns ganz wichtig in der Hinsicht. Dann natürlich auch entsprechend sich immer abzustimmen. Per Slack nutzen wir ja ohnehin. Also das funktioniert ja genauso wie im Büro, funktioniert es auch von zu Hause. Also da ist kein großer Unterschied. Aber ich würde sagen, die wichtigste Sache ist eigentlich diese regelmäßigen Absprachen, dann auch mit Videokurs und Ähnlichem, um einfach da in Kontakt zu
sein. Ihr gehört jetzt zu den Glücklichen, die doch schon starken Zuwachs hatten. Wie macht ihr das jetzt zum Beispiel, wenn ihr auch erhöhten Bedarf habt, was Mitarbeiter natürlich angeht? Also gerade viele im Lebensmittelbereich. Ich würde jetzt fast mal behaupten, dass Klopapierhersteller da momentan gut zu tun haben und natürlich auch ein bisschen Nachschub an Arbeitskraft brauchen. Wie macht ihr das jetzt? Schafft ihr das, das über euer bisheriges Team abzuwickeln? Oder ist das jetzt auch ein Zeitpunkt, wo ihr sagt, ihr müsst jetzt wachsen?
Ja, also bisher haben wir es geschafft, über unser bisheriges System Team abzuwickeln. Wir hatten glücklicherweise auch ein, zwei Praktikanten noch, die gerade jetzt in dieser Zeit bei uns waren, die haben oder sind, ja, also haben bisher noch nie wirklich unser Office gesehen, ist auch außergewöhnlich, aber auch dank denen funktioniert das aktuell wirklich gut. Wir haben jetzt aber auch nochmal dann entsprechend ein bisschen aufgestockt, ein paar weitere Mitarbeiter uns geholt ab Mitte April. Das heißt, auch da sind wir jetzt, gehören wir zu denen, die jetzt nicht sagen, wir machen jetzt einen kompletten Stopp oder wir müssen sogar Leute entlassen. Glücklicherweise überhaupt nicht, genau das Gegenteil, sondern dass wir jetzt die Möglichkeit haben, immer noch ein paar weitere Leute onzuboarden. Trotzdem muss man natürlich immer vorsichtig und auch weitsichtig agieren, sag ich mal, in Zeiten der Krise. Das heißt, wir heiern jetzt nicht plötzlich unzählige Leute, einfach weil wir nicht wissen, wie lange wird es noch dauern, wie wird es auch mit der Liquidität, mit den Airlines und so weiter weitergehen. Das heißt, auf der einen Seite eine gewisse Erweiterung des Teams, aber auf der anderen Seite weitsichtig versuchen, nicht zu viel jetzt da in der Hinsicht zu machen.
Du sagtest gerade, Mitte April geht dann das Onboarding los. Hast du da noch so ein paar Tipps, die du anderen Gründern geben könntest fürs Remote-Onboarding, wenn man die Leute ja eigentlich trifft man die ja gar nicht in Person, auch im Bewerbungsprozess,
oder? Nee, triffst du nicht mehr, nur noch per Videocall. Ist schon, muss ich sagen, eine Gewöhnungssache. Unser HR-Mitarbeiter, der Chris, der managt das aber wirklich sehr gut aktuell, dass wir da auch mit denen entsprechende Videocalls und Ähnliches machen. Aber ist natürlich schon außergewöhnliche Sache. Normalerweise sagen wir eigentlich immer mindestens einmal, will auch einer der Gründer den neuen Mitarbeiter persönlich treffen, um einfach so ein Feeling zu bekommen, wie passt er ins Team, wie ist da der Personal Fit. Das muss man jetzt immer im Videocall machen. Ist schon was anderes, weil du natürlich nicht, du siehst zwar die Leute, aber trotzdem ist es eine unterschiedliche Situation, als wenn man wirklich persönlich sich gegenüber sitzen würde. Deswegen aus der Perspektive muss ich schon sagen, ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, vor allem in den Zeiten, auch jetzt in dem Bereich, wo wir tätig sind, der ohnehin sehr digital aufgestellt ist, wird das schon gut funktionieren. Hat er jetzt auch schon in den letzten Wochen gut funktioniert. Mein Haupttipp ist eben auch da, die Leute ganz häufig mit denen zu sprechen, immer wieder Videocalls. Ich mache fast gar keine normalen Telefonate mehr, sondern wirklich nur noch fast Videocalls, einfach weil man sich auch mal freut, die Leute zu sehen, dann mal wieder oder andere Leute zu sehen. Das heißt, ich glaube, das ist eigentlich aus meiner Sicht jetzt der Best Practice, ganz regelmäßig per Video dann in Austausch, um die Leute dann auch persönlich zu sehen, um da dran zu bleiben. Aber trotzdem ist natürlich sehr ungewöhnliche Situation für alle dann, aber natürlich auch für den neuen Mitarbeiter, der dann jetzt erstmal wochenlang zu Hause sitzt und auch nicht seine neuen Kollegen dann mal in Person trifft. Und deswegen wollen wir auch immer diese Team-Meetings und Ähnliches abhalten, um auch da einfach den Austausch unter den Leuten dann hochzuhalten.
Irgendwelche Sachen, die du jetzt anders dann machst im Bewerbungsprozess, obwohl du sagtest, ihr habt da jemanden für, der das für euch im Team
intern... Richtig, der Chris, der managt das für uns, das macht er auch sehr gut. Letztendlich haben wir einfach die Recruiting-Strategie oder den Recruiting-Prozess, den wir vorher uns überlegt hatten, der dann eben mit physischen Gesprächen war, haben wir jetzt eben dann auf die digitalen Gespräche übertragen, sodass dann immer in der Regel zwei Gespräche per Videocall und Ähnliches gibt. Das heißt, das ist so ein bisschen das Learning, aber das Learning ist auch eben daraus, man lernt die Leute, wenn sie jetzt immer noch nie vorher gesehen hat, trotzdem weniger gut kennen, als wenn man sie persönlich trifft. Warum? Die wissenschaftlichen Gründe, für die ich jetzt nicht kenne, aber es ist einfach mal ein Bauchgefühl, dass es schon da einen Unterschied macht, wie man die Leute trifft, aber kann man jetzt aktuell nicht ändern, ist jetzt einfach so. Und ist ja auch aus Gesundheitsschutzgründen jetzt absolut richtig.
Absolut. Vielleicht noch eine Prognose von dir, wie die nächsten Monate für die Startup-Szene so laufen. Du grinst schon. Was denkst du, was dann noch auf uns zukommt, beziehungsweise was auch die Startup-Szene auf jeden Fall beachten sollte oder auf dem Schirm haben sollte, wenn sich das jetzt vielleicht nicht, und das befürchte ich ehrlich gesagt, gegen Ende April schon wieder ändern sollte, sondern wir die nächsten Monate noch daran zu knabbern haben?
Ja, ich rechne jetzt auch nicht damit, dass wirklich Ende April schon alles vorbei ist. Halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Es wird sich eben zeigen, wie in welchem Rhythmus dann wieder die Wirtschaft quasi wieder hochgefahren wird, wie man jetzt heutzutage sagt. Bezüglich der Startup-Welt würde ich sagen, gibt es jetzt schon einige Initiativen auch der Bundesregierung, da eben Rettungsschirme aufzuspannen und jetzt auch Finanzierungsrunden dann eben zu matchen und ähnliches mit staatlichem Geld, finde ich sehr, sehr gut. Da hatten wir auch verschiedene Gespräche mit dem Thomas Jatzombek, das ist der Startup-Beauftragte der Bundesregierung. Ich glaube, der macht da wirklich einen hervorragenden Job. Aber trotzdem muss man natürlich jetzt einfach, wie ich schon sagte, sehr weitsichtig agieren, weil es kann sein, dass es Monate noch so andauert und niemand weiß, was innerhalb dieser Monate noch passiert. Nicht nur, dass dann Investoren vielleicht noch etwas ungeduldiger oder unsicherer werden, sondern auch, dass einfach das Kundenverhalten sich komplett nochmal ändert und oder dass eben auch Schuldner dann doch insolvent gehen und alles. Also es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren. Sonst ist ja schon die Welt ein unsicherer Platz, insofern von wie sind die Zukunftsprognosen. Und jetzt ist es einmal noch viel unsicherer geworden. Das heißt, ich glaube, da muss man einfach versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Umsichtig und versuchen nachhaltig zu agieren, aber trotzdem natürlich sich auch jetzt nicht verunsichern zu lassen, weil das wäre quasi das Schlechteste. Eigentlich würde man einfach weitermachen, in der Hinsicht dann vielleicht ein bisschen umstellen. Aber ich glaube, wenn man weiter Vollgas gibt, versucht mit den Mitteln, die jetzt zur Verfügung stehen, unter den Rahmenbedingungen, die es jetzt gibt, einfach das weiter zu exekutieren, was man schon davor gemacht hat, das ist der richtigste und wichtigste Weg. Und es wird ja auch irgendwann wird es ein Ende der Krise geben, auf jeden Fall. Und dann dafür danach wird es wahrscheinlich einen umso größeren wirtschaftlichen Aufschwung auch wieder geben, den man dann natürlich am besten mitnehmen sollte. Deswegen jetzt möglichst umsichtig, weitsichtig agieren und dann kann es danach dann wirklich powermäßig abgehen.
Ja, sehr gut. Dann vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen ja jetzt immer
sehr mal gerne
andere Videos von dir. Und vielleicht können wir in ein paar Monaten dann, wenn die ganze Krise rum ist, nochmal ein Update machen, was sich dann bei euch verändert hat.
Super gerne, jederzeit. Also hat mir wieder mal viel Spaß gemacht. Vielen Dank und bleib gesund vor allem.
Du auch, bleib du auch gesund. Ciao.
Ciao.
So, das war das Update von Benedikt von Right Now zum Thema Corona und wie sich das Ganze bei Ihnen ausgewirkt hat. Wie gesagt, wenn ihr selbst auch was zu berichten habt, dann schreibt uns gerne eine Mail. Wir würden uns freuen, mit euch darüber zu sprechen, damit wir möglichst viele Best Practices weitergeben können an andere Gründer. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Vergesst nicht, ihr könnt euch anmelden für das Frühstück am Dienstag um 9 Uhr. Den Link packe ich euch in die Infobox. Bleibt gesund, passt auf euch und eure Familien auf und vor allen Dingen bleibt zu Hause. Wir hören uns dann nach Ostern wieder. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen schön feiern, auch wenn ihr euch virtuell mit eurer Familie treffen müsst. Und danach geht es dann weiter mit den Corona-Updates. Bis dahin, tschüss!